Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Heute stelle ich mal wieder die Fragen. Mein Name ist Silke Emich und ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Kollegen Tobias Bayer, seines Zeichens Chefredakteur unseres Schwesternmagazins Fashion in Mailand, sprechen kann. Und zwar über alles rund um Luxus und das Gute, Teure und Schöne. Hallo Tobias, herzlich willkommen.
Hallo Silke, freue mich dabei sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du Zeit hast. Habt ihr auch blauen Himmel in Mailand, so wie wir hier?
Hör auf, Silke, hör auf. Wir haben hier heute wirklich einen ziemlich grauen Tag. Grau, düster und dann auch noch kalt. Also von daher müssten wir das eigentlich in Frankfurt machen. Eigentlich müsste ich nach Frankfurt kommen.
Stimmt, weil wir haben heute blauen Himmel, aber das passt ja ein bisschen, weil es ist ja zuletzt im Luxusmarkt nicht alles Sonnenschein, ne? Also da gibt's ja einige große Konzerne, die auch geschwächelt haben. Zwar haben gerade Moncler und Hermès zuletzt gute Zahlen veröffentlicht, aber wir haben auch so ein paar Kandidaten, die haben ganz schöne Einbußen, wenn man vor allen Dingen an Gucci denkt und so weiter. Ja, wie läuft es denn? Wie sieht denn deine Bilanz für 2024 aus, Tobias?
Also 2024 war, da besteht kein Zweifel daran, eines der schwierigsten Jahre für die Luxusbranche überhaupt. Wenn man so zurückgeht in die Geschichte, dann sieht man das Jahr 2008, also Finanzkrise 2008, 2009. Und man sieht natürlich Covid. Aber ansonsten ist das ein sehr außergewöhnliches Jahr im negativen Sinn. Ich denke, da hätten sich viele das anders erwartet, aber auch die Großen, du hattest es angesprochen, haben sich sehr, sehr schwer getan. Oder man kann sagen, ausgerechnet die Großen. Wir haben LVMH, den größten, den weltgrößten Luxuskonzern, der über das Jahr gesehen, wenn man jetzt die Mode- und Lederwarensparte anguckt, etwas verloren hat, einen Rückgang verzeichnet hat. Und dann gibt es natürlich das eklatante Beispiel von Kering. Kering hat 12% verloren im Jahr und das ist vor allem Gucci geschuldet. Also die großen zwei haben sich schwer getan und dafür gibt es auch viele Gründe. Ein großer Grund ist sicherlich diese geopolitische Weltlage. Aber es gibt sicher auch einige Probleme, da können wir ja später darauf eingehen, die selbst verursacht sind. Also insgesamt ein sehr, sehr herausforderndes Jahr.
Und würdest du denn sagen, es ist eher hausgemacht oder es liegt eben an den Rahmenbedingungen, die wir haben? Und bei wem ist es am schlimmsten hausgemacht? Ich meine, wahrscheinlich bei Gucci, nehme ich. Also würde ich mal sagen, was meinst du?
Jeder redet über Gucci. Ist es hausgemacht? In einer gewissen Weise schon. Ich denke, wenn man so Gucci verfolgt, jeder hat ja was zu Gucci zu sagen. Also wenn man jetzt mal auf LinkedIn irgendwie unterwegs ist, jeder Zweite fühlt sich bemüßigt, ein Urteil über Gucci zu fällen. Jetzt tue ich das hier auch. Ja.
Dafür haben wir nicht eingeladen.
Ich hoffe, dass ich dazu was beitragen kann. Also Gucci hat über 20% verloren im Jahr 2024. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt das ordne, was so gesagt wird, geht es eigentlich um zwei große Fragestellungen hier. Also ist es die Schuld des Designers, dem es nicht gelungen ist, da ein neues Feuer zu entfachen? Oder ist es die Schuld der Ära davor, die ja erst sehr von Erfolg gekrönt war und dann eben es irgendwann nicht mehr war? Also die Frage lautet, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Und wenn du mich jetzt fragst, aus meiner Sicht, ich tendiere zu dem Zweiten. Ich finde, dass Sabato De Sarno ein wirklich talentierter Designer ist. Ich hatte die Gelegenheit, eine Ausstellung zu besuchen. In Florenz war das, in diesem Gucci-Haus, dort am Palazzo Vecchio. Und ich muss sagen, das, was ich dort sah, gefiel mir. Ich denke, dass er, ja, du warst ja auch bei der ersten Show, die hatten wir uns ja dann gemeinsam angeguckt von ihm im September. Er hat Geschmack und er versteht, oder er versteht sein Handwerk.
Und er hat das erfüllt, was man von ihm erwartet hat eigentlich und was sein Auftrag war eigentlich.
Ich glaube, sein Auftrag war es ja, so nach diesen maximalistischen Jahren von Michele, so eine neue Ruhe, eine neue Klasse hineinzubringen. Und wenn du mich fragst, ist ihm das auch durchaus gelungen. Da kommen wir jetzt halt zu diesem großen Erfolg zuvor. Der war irgendwann, dann hat er sich erschöpft. Ich glaube, was man der Kehrengruppe vorwerfen kann, ist, dass sie zu spät reagiert hat. Man hätte eigentlich schon früher, das lässt sich jetzt einfach sagen in der Rückschau, aber sie hätten früher reagieren müssen. und aus meiner Sicht schon früher auch einen Designerwechsel anstreben hätten müssen. Wenn man jetzt sich die Zahlen anguckt, jetzt wird halt Reine gemacht. Ne? Das hat sowohl im Design stattgefunden, das findet jetzt halt auch in dem Vertrieb statt. Wenn du dir anguckst, es werden jetzt Geschäfte geschlossen, es werden Outlets geschlossen, all das. Es gab also eine gewisse Übertreibung, wenn man so will, eine Übertreibung, die auch Gucci an Exklusivität hat verloren lassen. Und das bezahlt jetzt Kering und das bezahlt jetzt Gucci.
Man trennt sich wohl auch von sehr vielen Wholesale-Partnern, habe ich gehört, gerade auch in Deutschland. Also genau. Man groß reine machen überall, nicht nur eigener Retail, sondern auch
nicht nur der eigene Retail, Wholesale. Sondern auch der Wholesale. Genau, also das wird ja fortsetzen. Man redet dann von einer Retail-Quote jetzt von bald 95% für Gucci. Das heißt, der Wholesale spielt so gut wie keine Rolle mehr. Gerade was die Outlets betrifft, da schneidet auch Gucci entgegen. Das war ja florierend. Dazu gibt es nie verlässliche Zahlen. Aber wenn du mich fragst, so wenn ich meine, in dem einen oder anderen Outlet bin ich auch gewesen.
Und hast ja gekauft auch,
ich
auch, ne?
Gekauft er mal, genau. Ich habe auch selbst mal zugeschlagen. Also da hattest du schon den Eindruck, dass da ein großer Umsatz erwirtschaftet worden ist. Und das nehmen die jetzt raus. Und das führt zu den Zahlen, die wir jetzt gesehen haben.
Klar. Auf die ganzen Designerwechsel und so kommen wir später noch. Dann frage ich dich auch, was du glaubst, wer kommt und wann sie verkünden, wer Sabato De Sarno nachfolgt. Aber jetzt haben wir über so viel Negatives oder über eines der negativsten Beispiele gesprochen. Es gibt ja durchaus positive. Hermes plus 13 jetzt gemeldet. Miu Miu ist ja Wahnsinn, welche Zahlen die im Moment schreiben. Das ist ja ein richtiger Hype. Woran liegt es? Was machen die besser oder was funktioniert bei denen ganz toll, was bei den anderen nicht so gut funktioniert?
Ja, Hermes, da frage ich mich halt, was gibt es da noch zu sagen? Hermes ist einfach der Goldstandard in der Luxusbranche. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit verlieren, weil wirklich ist jeder auch dazu schon was gesagt hat zu Hermes. Ich habe neulich mir etwas angeguckt und das kann ich jedem empfehlen. Dieses Interview, das Hermes gegeben hat, 60 Minutes. Also es ist eine amerikanische Serie, eine Nachrichtenserie und also eben die 60 Minuten lang dauert und da stand einer der Dumas zum Gespräch zur Verfügung und gab so Einblicke, wie Hermes denkt, wie Hermes über Luxus oder was Luxus für Hermes bedeutet. Da war viel die Rede von sich Zeit nehmen, die Wartezeit, also nicht sofort irgendwie den Wunsch befriedigt bekommen. Die Idee, dass man eben beschränkte Produktionskapazitäten hat und eben nicht jetzt immer auch das Volumen maximieren muss. Also es kann ich jedem empfehlen, da spiegelt sich viel wider. Es ist die Rede von Craftsmanship. Das ist zwar ein Ausdruck, der häufig verwendet wird, aber in Hermes zeigt, was er eigentlich meint. Also wenn du mich fragst, Hermes, der hat einmal mehr bewiesen, dass so diese Hingabe ans Produkt, dass das eigentlich Entscheidende ist. Dem Kunden auch das Gefühl geben, dass dieses Produkt etwas ganz Außergewöhnliches ist. Und was ich auch gar nicht wusste, irgendwie, das wusste ich dank dieser 60 Minutes. Also Hermes hat keine Marketingabteilung. Das fand ich auch ganz bemerkenswert.
Gut, das hören wir ja im Moment immer wieder, dass es wirklich um starke Produkte geht und um eine echte Heritage und nicht so sehr nur um die reine Marketing-Story. Spricht ja auch dafür, dass Brunello Cucinelli sehr, sehr gute Zahlen zuletzt immer wieder oder The Row ein Label, das auch für extrem hohe Wertigkeit steht, dass sie ja auch gute Zahlen machen und stark besprochen werden.
Wenn du mich jetzt fragst, Miu Miu, du hast es angesprochen, jetzt wieder, dieser List-Index ist ja so ein Indikator, wie begehrenswert eine Marke ist. List hat wieder einmal Miu Miu im ersten Quartal diesen Jahres an der Spitze geführt. Das finde ich schon interessanter. Ne? Warum ist Miu Miu auf einmal so stark? Aus meiner Sicht, ich habe mir das so zusammengereimt. Eine Erklärung könnte sein, dass es eine Art Nachholeffekt gibt bei Miu Miu. Du hattest viele Jahre lang war Miu Miu mit sich selbst irgendwie beschäftigt. Obwohl der Name da war, stimmten die Zahlen nicht. Das ist ja überhaupt das Thema bei dieser Prada-Gruppe. Ne? Also sowohl Prada als auch Miu Miu. Du kannst das Argument vertreten, dass die Brands größer sind als die Zahlen, die sie eigentlich schreiben. Also wenn du mich fragst, spielt das sicherlich eine Rolle. Also Miu Miu gewinnt jetzt die Größe, die dieser Marke eigentlich zusteht. Und zum Zweiten, wenn man so diese Kollektion sieht, ich habe mir jetzt mal die aktuelle Frühjahrskollektion angeguckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du kennst dich besser aus mit Kollektionen. Ich finde nur, das hat sowas, das ein bisschen in die Kindheit zurückgeht. Childhood Staples, da war die Rede davon. Also du hast mal so einen Rock oder die haben so eine kleine Collab mit Petit Bateau. Man kann so natürlich die Frage sich stellen, weil wir so in unsicheren und etwas undankbaren Zeiten leben, vielleicht träumen sich einige wieder zurück in Richtung Kindheit. Ist es so ein Look, der, ja, den ich frisch finde, den ich irgendwie, der so etwas leicht, etwas Infantiles hat, aber in einem positiven Sinne. Infantil, aber gebrochen.
Das machen Sie ja seit ein paar Saisons schon, variieren Sie ja dieses Thema. Das ist ja so ein bisschen sexy Schoolgirl, College Girl Look, das in immer neuen Varianten aufgelegt wird. Und es ist halt sportiv. Und ich meine, man sieht ja, es wird überall kopiert, zieht sich durch viele Kollektionen durch. Und es läuft einfach super, obwohl Sie auch die Preise erhöht haben.
Genau.
Wie viele andere.
Oder dieser Sneaker New Balance Miu Miu ist ein Phänomen.
Ja, immer ausverkauft.
Immer ausverkauft. Also diese, auch dann diese Sporty, so ein bisschen Retro-Sport, diesen Stilbruch einerseits und dieser etwas, ja, dieser Kindheitslook irgendwie, Young Girl-Look, der kommt einfach gut an momentan. Ja, und dann, wenn du mich ein weiteres Phänomen fragst, das ich auch spannend finde, ist Ralph Lauren. Ich meine, wenn du dir denkst, Ralph Lauren, was haben die jetzt gemacht? Kann man sich, also die Frage kann man sich ja wirklich stellen. Was hat jetzt Ralph Lauren gut gemacht, dass das so, wenn du dir jetzt die Zahlen anguckst für das dritte Quartal, das ist das Weihnachtsquartal für Ralph Lauren, dann ist das erstaunlich gut ausgefallen. Und zwar erstaunlich gut in verschiedenen Weltregionen, in den USA, aber eben auch in Asien und in China. Und irgendwie scheint Ralph Lauren den Zeitgeist zu treffen. Also das eine, was ja der CEO immer wieder betont, ist höher positionieren. Also Ralph Lauren hat in den vergangenen Jahren so einen Weg nach oben wieder gefunden, also dem Ganzen so was Exklusives gegeben. Aber zweitens, auch da spielt die Psychologie da hinein, dieser Look, den er hat oder das Gefühl, das er vermittelt, das ist einfach ein Gefühl, das gut in die Zeit passt. Es ist an Weihnachten, da ist er zitiert, also Ralph Lauren höchstpersönlich in dem Press Release ist er zitiert mit den Worten, naja, wir bei Ralph Lauren, wir feiern die Weihnachtssaison, wir feiern also diese festive Saison, das ist eine Zeit der Wärme und der Nähe und des Zusammenseins. Ich glaube, es sind alles so Begriffe, da kann man vielleicht darüber schmunzeln. Ich glaube, das ist etwas, was gerade eben die Menschen sehen sich danach und so ein Ralph Lauren Look passt vielleicht dazu. Also Ralph Lauren ist auf jeden Fall momentan erstaunlich erfolgreich.
Passt ja aber auch in dieses Bild, ist eine starke Marke, ist sehr verlässlich, hat eine klare Marken-DNA, einen klaren Markenkern. Insofern passt es ja dazu. Ich meine, wer auch eigentlich eine starke DNA hat, ist Burberry. Nur die schaffen es ja im Moment irgendwie überhaupt nicht. Was ist da das Problem, würdest du sagen?
Was ist das Problem? Auch da, sie haben einen talentierten Designer.
Obwohl man sich ja fragt, wie lange sie den noch machen lassen.
Wie lange sie den noch haben, weil kommen wir darauf, denn hier gilt als Kandidat für Jill Sander, wird hier gehandelt. Das, also hier, meine Kollegen hören das regelmäßig links und rechts. Mal gucken, ob es stimmt. Aber was ist das Thema bei Burberry? Wenn du dir, du warst ja auch bei der ersten Schau von ihm dabei, da kann man ja nichts dagegen sagen, ehrlich gesagt. Was er dort präsentiert hat, das hat ja was sehr Britisches wieder an sich, hat es zurückgeholt irgendwie. Das ist eine gute Kollektion gewesen. Ich denke, was fehlt, und das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, so was ja halt vorher stattgefunden hat. Vielleicht fehlt das leichte Produkt. Vielleicht fehlt etwas, was einfach Fun macht. Also wenn du dir jetzt die Lederwaren anguckst, gibt es da irgendeine Tasche, die so richtig, also weißt du, jeder redet, wir kennen den Trench, aber den haben wir wahrscheinlich schon viele von uns im Kleiderschrank. Was geschieht so auf dieser Ebene Accessoires?
Ja, das ist ja der Schwachpunkt, schon immer.
Aber das, was ihm gelungen ist bei Bottega, ich frage mich, was ist da bei Burberry? Gibt es da irgendwie eines, wo du sagst, hey, das, da redet jeder immer drüber?
Leider nein. Also das ist schon,
ich glaube, das ist das entscheidende Thema. Ja. So lapidar sich das anhört. Ich glaube, die Kollektion ist, da gibt es nichts dagegen auszusetzen. Ich meine, das ist so diese dunkle Farbe, die er da eingeführt hat irgendwie wieder. Warum nicht? Es fehlt so das eine, es fehlt so diese It-Pieces. Es baut sich bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir baut sich jetzt nichts Entscheidendes auf. Gerade nee, im Kopf, wenn ich jetzt an Burberry denke.
So ein
bisschen. Also wenn du an Bottega, was er da entfacht hatte, die erste Kollektion, das war schon, das hatte einfach einen gewaltigen Wumms.
Klar. Ja? Dafür wurde er auch geholt.
Die ganzen, ob das die Wallis waren, also diese Boots waren, ob das die Taschen waren, diese Pouch waren, also dieses, er hatte dann dieses Intrecciato-Muster aufgeblasen in diesem Mega-Look. Ich glaube, das fehlt halt bei Burberry. Aber jetzt warten wir, auch da ist ja die Messe noch nicht gelesen. Also man muss immer ein bisschen auch Geduld haben.
Ja, aber ich bin sehr gespannt. Also ich glaube ja nicht, dass sie ihn noch so lange da lassen. Aber sag, jetzt haben wir ja viele auch schon über 24 und es war nicht so gut. Wenn wir den Blick nach vorne richten, also Prognose 2025, also Bain, die ja immer mit ihren Zahlen im Luxusmarkt ganz vorne sind, sind da ein bisschen gebremst in ihrem Ausblick und auch in unserer Saisonbilanzbefragung internationaler Top-Einkäufer, wo wir ja auch immer zusammenarbeiten. Da waren jetzt so die Erwartungen auch eher so ein bisschen gedämpft. Was glaubst du, was erwartet uns 2025?
Wenn man jetzt das Positive sieht, jetzt haben ja gerade die großen Konzerne, die Marken ihre Zahlen vorgelegt für das vierte Quartal 2024 und die meisten von ihnen waren eigentlich oder sprachen davon von einer Beschleunigung. Sie sprachen von einer Beschleunigung in diesem Quartal und von einem relativ guten Start auch. Also was ich sagen möchte ist, ich könnte mir vorstellen, dass das Schlimmste hinter uns liegt.
Hat ja Herr Klieger auch gesagt, ne? Hat
auch Herr Klieger gesagt, genau. Ich glaube, da gibt es gute Anzeichen dafür. Michael Klieger hatte uns ja das Interview gegeben, das war genau das, das war der Tenor. Er sagt, schauen Sie sich die Aktienmärkte an, sind sehr, sehr positiv. Egal, was du von Trump halten magst, die Stimmung in dem Land ist positiv. Das heißt, das spricht vieles für einen relativ starken Luxuskonsum in den USA. Klar, China ist ein großes Fragezeichen. Klar, China ist schwierig. Es gibt das ein oder andere Indiz dafür, dass es wieder nach oben geht, langsam. Also in die Richtung, es kann schlimmer als jetzt, kann es nicht werden. Warten wir ab, was so passiert, so gerade auch im zweiten Halbjahr. Es gibt auch die ersten Anzeichen, dass die Touristen wieder, die chinesischen Touristen wieder zurückkehren, abwarten. Und dann hast du Europa, das relativ positiv abschneidet, relativ positiv. Also von daher, nach einem harten 2024 könnte man oder man kann darauf hoffen, dass es ab dem zweiten Halbjahr besser wird. Also tendenziell bin ich eher, also gehöre ich eher zu den Optimisten.
Was macht das Geschäft in China denn so schwierig?
Also insgesamt geht es der chinesischen Volkswirtschaft nicht so gut. Aus verschiedenen Gründen. Ein Thema ist, ein Riesenthema ist dieser Immobilienmarkt. Da muss ich jetzt zugeben oder dir auch gestehen, das ist weit weg. Also ich lese das auch nur aus Studien und aus Zeitungsartikeln und Nachrichten, wenn ich die Nachrichten verfolge. Also insgesamt ist der Immobilienmarkt ein Riesenthema. Das zweite ist, es gibt so dieses Luxury-Shaming oder dass du insgesamt angehalten wirst, ist eben nicht ostentativ zu zeigen, was dazu führt, dass du auch weniger kaufst. Es gibt wieder ein paar ganz gute Anzeichen, aber lange Zeit war auch der Aktienmarkt eher schwierig dort. Also das ist die Gesamtwetterlage China. Die große Frage lautet, wie strukturell ist das? Du hast eine relativ hohe Verschuldung auch. Du stellst dich so die Frage, tut die Regierung genug, um der Wirtschaft einen Impuls zu geben? Aber insgesamt, es ist ein schwieriger Moment, aber es könnte besser werden, sagen wir so.
War der Moment jetzt nicht nur in China, sondern generell für Luxus vielleicht auch deshalb ein bisschen schwierig, weil wir ja massive Preiserhöhungen in dem Bereich hatten, die manche Verbraucher und Verbraucherinnen auch wirklich als überzogen empfunden haben und sich deshalb auch so ein bisschen verweigert haben. Also drückt das auch so ein bisschen bei den Luxuskunden auf die Kauflaune? Die Einkäufer haben uns das ja bestätigt oder haben das zum ersten Mal auch wirklich offensiv angesprochen, das Thema?
Ich denke schon. Ich habe jetzt keinen detaillierten Überblick, also wer jetzt die Preise am stärksten erhöht hat, aber man kann sagen, durch die Bank wurde erhöht. Und das hat schon auch zu einer Entfremdung geführt, zu einer gewissen Desillusionierung auch. Und das nicht nur bei den Accessible Luxury Clients, also diejenigen, die wirklich aufs Geld gucken müssen, sondern auch bei den sogenannten VICs, ne, den Very Important Customers, die sich natürlich auch fragen, ja, Moment mal, wenn ihr nicht in die Qualität investiert, wie kann es dann sein, dass die Tasche 30% oder 40% mehr kostet? Ich glaube, das hat schon für einen erheblichen Unmut auch gesorgt. Jemand übrigens, der das ausgedrückt hat, das war ja der Prada-Chef vor ein paar Wochen, der auf der Altagamma-Konferenz das als einen gewaltigen Fehler bezeichnet hat, diese Preispolitik. Eben die Preispolitik, dass man insgesamt die Preise angehoben hat, auch in diesem Einstiegspreisniveau. Also er ist relativ hart mit der Luxusbranche ins Gericht gegangen, was ich mich natürlich gefragt habe, inwiefern spricht er auch über sich selbst, ja, wenn man über
Prada ist auch teurer geworden.
Prada ist auch teurer geworden, ne?
Und Miu Miu sowieso.
Aber wenn du mich fragst, klar, das ist auf jeden Fall ein Thema.
Und keiner glaubt ja auch, dass die Preiserhöhungen jetzt wieder zurückgedreht werden. Also ich meine, die Preise bleiben ja, wie sie sind. Die werden jetzt ja nicht wieder nach unten gehen.
Genau. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass so Zweitlinien vielleicht wiederkommen. Müssen wir abwarten, aber jetzt habe ich keine großen Beispiele, aber ich fand interessant, dass Iceberg Jeans wiederkommt. Die Luxusmarken werden schon auch nach Möglichkeiten suchen, um unten im Einstiegsniveau etwas anzubauen, sagen wir so. Ob es Zweitlinien sind, vielleicht in Anführungszeichen nicht in der Form, aber es wird möglich, also ich denke schon, dass sie ihre Kollektion nach unten anbauen werden.
Weil viele haben ja auch die Zweitlinien zuletzt eingestellt, wenn man an Red Valentino denkt oder Sea by Chloe.
Oder noch länger her. Absolut. Ja, die Frage ist natürlich trotzdem, gibt es Möglichkeiten?
Klar.
Müsste man fragen, also ist es nicht ausgeschlossen? Ne? Also du musst, ich glaube, sie müssen, bevor sie jetzt die Preise senken, das können sie nicht. Ich glaube, das würde keine nachvollziehen können. Vielleicht schaffst du über demokratischere Angebote, schaffst du das wieder mehr Kunden anzusprechen.
Mhm. Vorhin haben wir ja schon über Michael Klieger kurz gesprochen, also Mytheresa, die Zahlen sind ja sehr, sehr gut. Was passiert denn überhaupt so im Luxus-E-Com? Ich meine, da war das 2024, 2023 waren ja auch sehr, sehr schwierige Jahre. Farfetch und YNAB wurden übernommen, Matches Fashion ist ja komplett zusammengebrochen. Wie läuft denn da das Business? Erholt sich das wieder ein bisschen? Und was macht die Fusion von Mytheresa und YNAB?
Also Mytheresa, in der Tat, die Zahlen, die waren wirklich ordentlich. Also man muss natürlich immer wieder sagen, es bleibt ein schwieriges Geschäft, gerade was die Marge betrifft. Ne? Mytheresa ist da best in class, aber die sind natürlich weit entfernt von den Margen, die wir sonst im Luxusbusiness gewohnt sind. Ne? Also dieser E-Commerce Retail, das ist schon ein sehr anspruchsvolles Geschäft. Was man sagen kann, ist, dass die Warenbestände, dass die geringer geworden sind, also die Überhänge sind geringer geworden. Dementsprechend hast du auch mehr Full-Price-Sales, als du sie vorher hattest. Das siehst du in den Zahlen von Mytheresa. Da ist die Bruttomarge höher, da ist die EBITDA-Marge dann auch höher. Das ist alles Ausdruck einer etwas gesünderen Marktsituation. Jetzt hast du mich gefragt, wie es weitergeht mit Yoox Net-a-Porter. Kein weiterer Stand dazu. Also man hält an dem bisherigen fest, dass es also bis erstes Halbjahr 2025, dass diese Transaktion genehmigt wird. Das fehlt ja noch. Das sind die Wettbewerbsbehörden, die das grüne Licht geben müssen. Und keine Frage, es gibt auch Sorgenkinder. Wir schauen gerade verstärkt so auf Luisa Villaroma. Luisa Villaroma ist ja verkauft worden an eine Beteiligungsgesellschaft. Aber die Situation erscheint mir schwierig zu sein, also das, was wir so sehen und hören. Also wir könnten uns durchaus vorstellen, dass Luisa Villaroma verkauft wird oder wenn sich jemand dafür interessieren sollte, würde der Fonds, glaube ich, durchaus gesprächsbereit sein. Also die Konsolidierung könnte da weitergehen. Luxus E-Commerce insgesamt die Situation ist besser geworden, keine Frage, aber es bleibt einfach ein verdammt schwieriges Geschäft.
Und rücken da vielleicht auch jetzt mal wieder andere Käufer- oder Konsumentenzielgruppen in den Fokus? Es war ja alles sehr stark Gen Z und so, die waren ja schon gehypt, auch natürlich durch diesen Streetwear angehauchten Look. Dann ist jetzt Silver Age so ein neues Schlagwort, was irgendwie durch die Branche geistert. Ja, Klieger sagt, TikTok sei gewaltig, Sponsoring ein Thema. Also was sind so die Zielgruppen und die Maßnahmen, die man so ergreifen kann, um vielleicht auch neue Märkte zu erschließen oder ja, die Marge nach oben zu treiben?
Es ist wirklich eine sehr persönliche Meinung. Dieses Gerede von den Generationen, ich kann es fast nicht mehr hören. Also diese Generation Z, die wurden ja auf ein Podest gehoben, eine ganz besondere Generation hier und da. Also aus meiner Sicht ist die Generation Z so, wie wir auch waren.
Also meinst
mit
du?
Ich finde das immer wieder erstaunlich, was da alles erzählt wird. Ne? Also wie unglaublich nachhaltig sie denken, etc. etc. Überhaupt solche Verallgemeinerungen sind schwierig. Das ist ein Konzept gewesen, mit dem einige Berater ganz gut Geld verdient haben, nennen wir es doch mal so. Ne? Also Gen Z, es war in der Tat über Jahre wurde über diese Millennials geredet und über die Gen Z geredet. Jetzt auf einmal redet man über die Silver Ages. So richtig ernst zu nehmen ist das ja nicht, wenn du mich fragst. Also man sollte wirklich über den einzelnen Kunden reden und eben nicht irgendwie diese Verallgemeinerungen bedienen, wenn du mich fragst. So, das ist jetzt die Rede zum Sonntag von meiner Seite aus, aber du stellst halt fest, dass da irgendwie ein Umschwung stattgefunden hat. Na, man sucht jetzt das nächste Konzept. Es könnten eben die die reiferen Bevölkerungsschichten sein. Ne? Zu der Frage, welche Kundengruppen interessant bleiben oder welche bedient werden. Also das eine ist, ich glaube, man konzentriert sich weiterhin auf diesen very important client. Das spürt man, das bleibt der Wachstumsmotor.
Also den Big Spender.
Für die Big Spender weiterhin. Jede einzelne Luxusmarke wird sich Gedanken machen, wie man diese betuchte Klientel und sehr anspruchsvolle Klientel an sich bindet. Das tut sie jetzt schon, aber man wird es weiterhin tun. Denk an VIC-Stores, also du schaffst eigene Stores, die nur für diese Klientel ausgerichtet sind.
Oder Events natürlich.
Und Events natürlich, genau. Was kannst du dort tun, um die an sich zu bilden? Dann stellt sich die Frage, wie verändern sich auch die VICs? Ne? Also über wen reden wir denn da? Da gibt es sicherlich den immer noch den Krypto-Milliardär oder Millionär und es gibt aber auch den anderen, der vielleicht aus welcher Familie stammt und eine ganz andere Geschichte irgendwie hat. Also diese VICs, aus meiner Sicht ist das die für die Luxusbranche vielversprechendste Kundengruppe. Das ist einfach die relevanteste und da ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ich glaube, das ist das Entscheidende. Ob das die Personal Shopper sind, ob das eben außergewöhnliche Events sind, ob das Services sind, kann man vielleicht auch Services anbieten, ne? In die Richtung Experience, Reisen, Gastronomie, was kannst du um das Produkt herum noch anbieten, damit diese Klientel bei dir bleibt? Also wenn ich jetzt CEO wäre, wäre das ganz klar mein Fokus für Luxusmarken. Und ansonsten gibt es immer wieder, ich meine, es war im Gespräch mit Michael Kläger, kam das auch hervor. Klar, Sport ist so ein Thema. In verschiedener Hinsicht, ne? LVMH sponsort die Formel 1.
Und die ganze Olympiade war ja auch.
Die ganze Olympiade natürlich, genau. Jetzt reden hier in Italien wir über Mailand Cortina, also 2026. Also Ski, was kann ich tun rund um Ski? Sind das jetzt Kundengruppen? Naja, was kann ich zu tun mit Sport? Ich glaube, Sport ist viel, viel relevanter geworden für die Luxusbranche, als es früher eben war. Du hast ja den Eindruck, dass wenn dann Basketballspiele in den USA sind, dass es gleich ja fast einem Laufsteg dort, ne, wenn die aus der Kabine rauskommen, ne, nach dem Duschen. Ich denke, Sport ist gewaltig. Und zu TikTok, naja, auch da, das ist die große Herausforderung für uns ja als Medium auch. Wie erreichen wir eigentlich unsere Kunden, unsere Leser? Und da ist dauernd Bewegung. Also wenn sich etwas geändert hat über die betrifft die Generation, dann ist es der Medienkonsum. Ne? Wie erhalten die ihre Informationen? Wie erreicht man sie? Ist das jetzt TikTok oder ist das jetzt schon längst wieder passé? Ne? Also kommt es ja nicht mehr hinterher. Also wenn du mich fragst, zusammengefasst, ich würde mich, wenn ich CEO wäre, auf die VICs fokussieren und schauen, wie ich sie noch besser, als ich es jetzt tue, erreiche.
Gut, der Markt ist ja auf jeden Fall sehr, sehr in Bewegung. Nicht nur sportlich gesehen, sondern auch, wenn man an Übernahmen denkt oder dem, was bei den Konzernen und Firmen passiert. Über die Übernahme von Hugues Net-a-Porter haben wir ja schon gesprochen, durch Mytheresa. Aber es gibt ja auch L'Oréal ist bei Jacques Mue eingestiegen, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus fusionieren. Was bei Versace passiert, ist offen. Die Fusion von Capri Holdings und Tapestry hat ja nicht funktioniert. Versace steht wieder zum Kauf. Warum passiert im Moment so viel? Warum ist so viel Unruhe? Wie sondiert sich's? Wie sortiert sich's?
Tja, sagen wir so, wenn du ein gutes Aktienmarktumfeld hast, häufig korreliert das auch mit einer M&A-Tätigkeit. Also du willst ja wissen, wie kann ich etwas bewerten? Wie komme ich zu einer fairen Preisbewertung? Und in einem insgesamt positiven, stabileren Aktienumfeld lässt sich das leichter tun. Also das ist so die Gesamtlage, warum jetzt auch M&A wieder auf den Tisch kommt oder auch IPOs. Schauen wir mal, was dort passieren wird. Du hast es angesprochen. Ich glaube, so ein großes Fragezeichen ist Versace. Vielleicht noch mal kurz zurück in die Geschichte. Versace wurde ja von der Michael Kors Gruppe gekauft. Warum wurde Versace gekauft? Wenn du mich fragst, Michael Kors war jetzt etwas hart ausgedrückt durch. Du Total. Hattest da keine Fantasien mehr bei Michael Kors. Deshalb fand dann John die Idol die Idee gut. Doch komm, probieren wir es mit Versace. Versace hat, wenn du so die Retail Stores dir anguckst, noch einiges an Potenzial, was die Präsenz in verschiedenen Ländern betrifft. Also das war so, er kaufte zu, um auf dem Aktienmarkt Fantasie zu entfachen. Jetzt ist ihm das nicht gelungen. Warum nicht? Das ist schwer zu sagen. Waren es falsche Managemententscheidungen? Schwierig. Vielleicht ist Versace auch eine schwierige Marke, die an einem schwierigen Punkt steht. Stichwort Designer, ne? Donatella Versace. Man darf es hier nicht laut sagen in Italien, ne? Aber natürlich stellt sich die Frage, könnte man dort einen anderen hineinholen oder ihr jemanden zur Seite stellen? Warum nicht Riccardo Tisci? Hol doch Riccardo Tisci, die beiden, so wie Muccia Prada und Raf Simons, hol Riccardo Tisci und zumindest unterhaltsam wird's. Also Versace diente dazu, Fantasie zu entfachen, das ist nicht gut gegangen. Dann hatte eben John the Idol die Idee, komm, dann schließen wir uns mit Coach zusammen, mit der Gruppe Tapestry. Und aus meiner Sicht wirklich schwer nachvollziehbaren Gründen wurde jetzt diese Fusion gestoppt. Ja, es hätten die in einem der aus meiner Sicht intensivsten Wettbewerbe überhaupt eine beherrschende Marktposition. Ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es wurde eben geblockt. Und so findet er sich in einer sehr, sehr schwierigen Situation wieder. Also was tut Capri? Natürlich kommt dann, müssen sie Kasse machen. Und deshalb wird jetzt spekuliert darauf, wer Versace kriegt. Es wurde dann gesagt, vielleicht ist es Prada. Keine Ahnung. Oder auch der frühere Gucci-Chef wird als Käufer ins Spiel gebracht. Marco Bizzarri, der jetzt unter die Investoren gegangen ist, kriegt der Versace mit anderen Investoren zusammen. Also Versace, würde ich sagen, ist so das spannendste Thema momentan im M&A.
Es tut sich aber nicht nur viel bei den Firmen und da gibt es nicht nur ein Hin und Her, sondern vor allen Dingen bei den Personalien. Also das steht ja auch für so eine gewisse Unruhe im Markt oder dass da Bewegung ist und dass da nicht alles rund läuft. Ich meine, im Herbst gab es schon neue Chefs bei Balenciaga, bei Gucci und bei Saint Laurent. Jetzt wurden gerade die neuen CEOs bei Miu Miu und Jil Sander verkündet. Ich meine, die Miu Miu-Frau kommt von Napa Piri. Müssen wir auch noch gleich drüber reden, ob die das wirklich kann. Und dann natürlich diese ganzen Kreativchefs, ne? Wahnsinn. Da ist ja, da weiß man, man verliert ja vollkommen den Überblick. Gucci, Fendi, Dior, Chanel, Bottega, Margiela, da wird vor und zurück getauscht. Was sind denn die entscheidendsten Personalien aus deiner Sicht, auf die es jetzt ankommt?
Ich würde zu Gucci zurück. Das ist, finde ich, eine der spannendsten, wenn nicht die spannendste Personalie jetzt. Wer folgt auf Sabato De Sarno? Na, ist es wirklich so, wie viele schreiben, dass Hedi Slimane anrückt? Das Verhältnis soll ja nicht das einfachste sein, aber klar.
Er will ja dann auch die komplette Kontrolle über alles, wenn er kommt. Das wird auch nicht lustig bei Gucci. Ja.
Wenn du mich jetzt fragst, ich glaube, Gucci wird es nicht nochmal mit einem Talent versuchen. Ich glaube, die werden jetzt auf einen Star gehen. Und wenn Hedi Slimane kommt, ich meine, dann würden wir doch alle irgendwie auf das Ticket hoffen für die erste Show.
Absolut, absolut. Was meinst du, wann werden sie es verkünden, noch vor der Show oder erst nach der Show?
Die haben jetzt zeitlich Druck. Die haben jetzt zeitlich Druck, die müssen das jetzt, also jetzt kommt diese Show, nächste Woche bist du ja auch in Mailand, dann werden wir uns das angucken irgendwie, was das Designteam, das wird ja eine schöne Kollektion sein, aber wir werden uns das angucken, aber dann relativ schnell danach muss da jetzt eine Ankündigung erfolgen. Und nochmal zu Gucci und Kering, was ich da interessant finde, ist, dass da wieder mehr zurückgeht in Richtung Zentrale. Also findet schon eine Zentralisierung statt. Klar, du hast diesen Cantino als Gucci-CEO, aber gerade die Bellettini, Francesca Bellettini, diese Co-CEO, die zieht schon wieder mehr an sich. Da ist jetzt die Rede davon, wie man neue Kunden gewinnt und das tut man eben auf Gruppenebene. Das finde ich ganz spannende Entwicklung. Also nicht die einzelne Marke, die im Fokus steht, sondern du ziehst auch mehr wieder Verantwortlichkeiten zur Gruppe zurück.
Also Nummer eins stärken.
Genau. Ja. Mhm. Also die Nummer eins, finde ich, ist keine Frage, ist Gucci. Jetzt so aus deutscher Sicht, wenn du mich fragst, klar, so Jil Sander gucken wir uns auch an. Nicht, dass wir jetzt da immer so viel wissen würden darüber, was jetzt gerade Renzo Rosso ausheckt. Aber man hat schon den Eindruck, also Daniel Lee wird als Kandidat gehandelt. Also der Vertrag der beiden Meyers läuft nach unseren Informationen aus dieses Jahr. Er wird wohl nicht verlängert werden.
Obwohl sie ja ganz erfolgreich sind, ne? Oder?
Obwohl sie eigentlich ganz erfolgreich sind. Die haben ja schon was, ne? Nach dem Abtritt von Jill irgendwie, ne? Ist das schon, glaube ich, das überzeugendste Kapitel. Aber Zeichen stehen auf Trennung. Und was wird jetzt da passieren? Du hast den neuen CEO angesprochen, der kommt dann von Fendi, ne? Das ist eine französische Luxusschule. Spannend. Mal gucken.
Fendi Design ist ja auch nach wie vor vakant. So bleibt auch spannend.
Und du hattest Miu Miu angesprochen, die jetzt von der Papiere kommt. Da, wenn ich dann nochmal auf das zurück gehe, was ich vorher gesagt habe, so die Frage ist der Expansion. Die hat auch so eine Bali-Erfahrung, bringt die mit, die war jetzt eben bei Napapiri. Könnte ich mir vorstellen, dass einiges eben auch mit Retail zu tun hat. Da spannend übrigens, der Designabteilung, auch der Dario Vitale ist da raus bei Miu Miu. Mhm. Und also das ist eine interessante Person, also eher hinter den Kulissen, der war für die Ready-to-Wear zuständig. Da muss man also gucken, was so in den nächsten Kollektionen passiert. Aber was sie betrifft, nochmal die CEO, ich denke, wenn die jetzt da festhält an dem, was die Vorgängerin auch eingeleitet hat, dann sollte das... Es ist keine Einbahnstraße, aber ich würde schon sagen, dass das klappen kann.
Also ich finde, was schon eine Frage ist, auf wem ist der Druck am größten? Auf den neuen Gucci-Kreativchef oder eben auf Mathieu Blagy, der jetzt den Chanel-Job übernommen hat? Ich meine, das ist ja auch eine krasse Herausforderung, würde ich sagen.
Tja, also wenn du mich fragst, der größte Druck ist jetzt da bei Gucci. Also einfach deshalb, weil wenn du dir die Zahlen anguckst, das kann so nicht weitergehen. Ne? Das ist jetzt noch vertretbar, Korrektur, Bereinigung in Ordnung. Ne? Und du hast ja gesehen, die müssen schon Kasse machen. Die haben jetzt das Outlet verkauft dort, The Mall. Sie hatten in Paris jetzt Immobilien verkauft. Also die brauchen Liquidität, damit das Ganze darstellbar bleibt. Luxus ist einfach ein Fixed-Cost-Business. Ne? Und wenn der Umsatz fällt, dann fallen die Kosten eben nicht. Und das ist die große Herausforderung, vor der Gucci steht. Die Korrektur muss schnell da sein. Und deshalb ist der Druck dort am größten. Was mir Chanel, klar, ich glaube, da geht es eher um die
Erneuerung.
Ja, also weißt du, klar, eher so um die Wirkung an sich. Also das ist jetzt kein finanzieller Druck. So groß, aus meiner Sicht. Ja, weil Chanel
ja auch gute Zahlen.
Ich würde ja gerne mal in die Zahlen hineinblicken von Chanel. Wir haben ja immer nur so grobe Angaben, aber mich würde interessieren jetzt alleine, was macht denn die Kosmetik aus? Ja, also es gibt so viele Fragen, die ich da hätte.
Der Duft.
Also wenn du einfach guckst, wie setzen sich diese Milliarden zusammen, das wäre schon alleine spannend. Also da hast du weniger finanziellen Druck, aber natürlich, das ist so eine, wenn ich die herausragendste Rolle, die man überhaupt haben kann. Und dann hattest du noch mit Karl Lagerfeld jemanden, der über Jahrzehnte so diese Lichtgestalt war. Klar, guckt da jeder jetzt drauf. Aber was ich so gesehen habe, fand ich von Blasi, ich glaube, das ist schon so jemand, der was kann irgendwie. Ne? Ich finde das spannend auch. Also von daher, ich beneide den nächsten Gucci-Designer nicht. Den anderen bei Chanel, das finde ich eher dankbar.
Und gibt es darüber hinaus so Spekulationen? Ihr seid ja in Mailand ein bisschen näher dran und hört vielleicht noch ein bisschen mehr. Also wer wird es bei Gucci? Wird es wirklich Hedi Slimane? Den hast du ja schon angesprochen. Was passiert bei Fendi? Oder wo taucht auch John Galliano wieder auf, der ja zuletzt bei Mangela war? Ja, ist auch bei Renzo Rosso angesiedelt, OTB. Was sind da die Spekulationen oder gibt es da Gerüchte bei euch?
Zugegeben, es gibt viele Gerüchte, und aber nicht alle sind so richtig, also sind schwer zu verifizieren, ist ja auch das falsche Wort, aber schwer einzuschätzen, wie ernst du sie nehmen kannst. Ich denke, das Gerücht, das sich am stärksten verdichtet hat, hat mit Jill Sander zu tun. Jill Sander wird ja seit mehreren Saisons von den beiden Meyers geleitet, Luke und Lucy Meyer, und da läuft der Vertrag aus. Und wir haben aus relativ gut informierter Quelle gehört, dass der Vertrag eben nicht verlängert wird. So. Und da wird spekuliert, dass Daniel Lee anrücken könnte.
Okay.
Maison Margiela ist geklärt, ne? Das ist also Glenn Martens, der also von Diesel zu Maison Margiela geht. Wohin es John Galliano verschlagen wird, das ist eine gute Frage.
Wäre der nicht auch ein Kandidat für Gucci?
Ja, auch einer. Also wenn Hedi Slimane Nein sagt.
Oder denke, zu kapriziös ist.
Wird, ja, aber.
Obwohl Galliano ist auch kapriziös.
Wichtig ist hier die Show, wichtig ist der Name. Ich glaube schon, Gucci braucht jetzt nicht wieder so einen, den du dann erstmal googeln musst. Verstehst du? Ich glaube, du brauchst da jemanden, der jetzt für wählen sollte. Aber John Galliano zu Gucci, ganz ehrlich, das haben wir jetzt nicht gehört, aber wenn es eintreffen würde, also ich wäre auch dabei. Ne? Also sofort würde ich mich akkreditieren für die Show im nächsten Jahr.
Okay, es bleibt also auf jeden Fall spannend.
Wir
vertiefen das weiter, wenn wir uns nächste Woche in Mailand sehen, Tobias, bei den Schauen.
Jawohl.
Ich freue mich schon.
Ich freue mich auch.
Und bis dahin vielen Dank für deine Insights. War spannend wie immer.
Danke dir. Dann sehen wir uns nächste Woche.
Das war der TV-Podcast in dieser Woche. Fragen und Anregungen wie immer gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Silke Emich.